Sehr verehrter Herr Bock, aun apprendo, ich lerne noch immer, hat anno 1828 den Spruch des weisen Solon variierend, ich werde älter und höre nicht auf, vielerlei Dinge zu lernen, ein 82-jähriger Maler, Francesco Goya, über eine Kreidezeichnung geschrieben, die den Charakter an der Lebenssumme hat. Da bahnt sich ein uralter Mann, auf zwei Krücken gestützt, seinen Weg. Der Bart reicht ihm bis tief zur Brust hinab. Buschiges Haar ist ins Gesicht hineingewachsen, aber die Augen leuchten im Licht der Weisheit und im Glanz unauslöschbarer, durch List bewahrter Souveränität. Ich weiß mehr, als ihr ahnt. So mühsam mein Gang ist, schaut nur genau hin, der Geist triumphiert über den Leib. Un apprendo, Hans Erhard Bocks Devise über die Jahrzehnte hinweg. Interpretiert der 85-Jährige Goyas Sentenz verfremdend, mit Hilfe einer Fotografie, es muss ja kommen, die den begnadeten Kunstspringer mit hoch erhobenem Kopf und himmelwärts ausgestreckten Armen der Weite zufliegen lässt, dem Dach der Schwimmhalle näher als dem Wasser. Noch lerne ich, noch springe ich, auch danke und preise ich glücklich das Leben, das mir gegeben als Erbe, als Gnade. So schlüpft ein Jahrzehnt später der Meister in Goyas Figur. Ist-Zustand 1999, lautet die Selbstinterpretation vom Januar 2000. Allerdings ohne Vollbart und Lockenpracht. Und die Augen, der Widerschein des Wissens im Zentrum des Gesichts, kein Wort davon. Es geht auch weiter, heißt es in einem Brief an ihn und Walter Jens, aun apprendo. Die Devise bleibt gültig. Im Prado-Museum so gut wie auf der Waldhäuser Höhe. Der Homo Universale, Homo Universale aus Tübingen, Arzt, Gelehrter und Philosoph sui generis, man lese seine Meditationen über das Atmen, den Atem, oder über das Wechselspiel von Kondition und Konstellation. Er gehört in den Kreis jener Meister, denen im Alter die Beobachtung der Details unwichtiger, die Sinngebung des Gesamts hingegen immer bedeutsamer wird. Nicht der Triumph der Stunde, sondern die kontinuierliche, vom Morgen bis zum Abend geleistete Arbeit zählt. Wenn ich Hans Erhard Bock begegnete, wie er die Stoppuhr in der Hand für einen Augenblick innehielt, um sich, wie er zu sagen pflegte, nach meinem respiratorischen Wohlbefinden zu erkundigen, habe ich oft an die wieder und wieder zu bedenkenden Verse eines Poeten gedacht, der sich auf den Jubilar vorausweisend auch als strenger, realistisch argumentierender Naturwissenschaftler verstand, der die nüchterne Erkenntnis, wie sie, der Verwandlung ins artistisch Vollkommene voranstellt. Goethe, wer sonst? In der Morgendämmerung, heißt es in einem Brief an Zelter vom September 1829, war Venus der Sonne weit vorausgegangen und stand hoch am Himmel. Die ganze Luft war rein und klar, das Barometer abermals gesunken, aber immer noch im leidlichen Stand. Gegen 6 Uhr füllte ein dichter Nebel das ganze Tal, stieg aber nicht so hoch, dass er die gegenüberstehenden Berge verdeckt hätte. Er fiel und zerteilte sich, so dass Himmel und Erde bald völlig klar dalagen. Sachlicher, meine Damen und Herren, lässt sich ein früher Morgen beim besten Willen nicht beschreiben. Zufriedenstellende Lokalitäten, ein Barometer im leidlichen Stand, der Nebel tut seine Pflicht, er zerteilt sich. Das Geschäft der Natur durchaus üblich. Dann aber die Verwandlung ins Reich der Künste. Aufhebung des Alltags, wie Sie, Hans-Erhard Bock, am Beispiel der Musik so oft beschrieben hat. Früh, wenn Talgebirg und Garten Nebelschleiern sich enthüllen und im sehnlichsten Erwarten Blumenkelche bunt sich füllen, wenn der Äther wolkentragend mit dem klaren Tage streitet und ein Ostwind sie verjagend blaue Sonnenbahn bereitet, dankst du dann am blicklich weidend reiner Brust der großen Holden, wird die Sonne rötlich scheidend rings den Horizont vergolden. Dornburg, September 1828. Wiederum, verehrter Hans-Erhard Bock, wie bei Goya, eine Lebenssumme, nun aber ins heitere, allumfassender Besinnung gekehrt. Zuerst die Erfüllung sehnlichster Morgenerwartung, dann die Apotheose des klaren Tages und schließlich die Umkehr der Perspektive von der Natur zum Menschen. Nur wenn die Dankbarkeit des Homo humanus das ihm geschenkte Licht begleitet, wird sein Abend freundlich sein, vergoldet im Glanz einer Sonne, die ihn vom Morgen bis zum Abschied unter dem sich rötlich verdunkelnden Himmel nie verlassen wird. Lässt sich ein Gedicht denken, das dem gesegneten Leben Hans-Erhard Bocks inmitten einer Welt, die dem Kind, dem Studiosus, dem Erfolgsverwöhnten und dem alten Mann, der die Prosa eines wahren Schriftstellers zu formulieren versteht, knapp anschaulich und erfüllt von Lessingschem Witz auf der Höhe des Könnens, lässt sich dieses Leben so gerecht beschreiben wie in Goethes letztem Dornburg-Gedicht. Wunderbar, mir fällt kein bescheideneres Wort ein, wie sich da das Frühe zum Späten, der Beginn zum Unabrendo des Alters fügt. Voilà, genommen allen Lebenszeiten, auch jetzt noch, man wagt es kaum zu sagen, zu Beginn des zweiten Jahrhunderts. Hans-Erhard Bock, der andere. Wer wissen will, was das bedeutet, möge vom Philologen geleitet, der zur Erhellung einzigartiger Phänomene sich gern der mit e contrario operierenden Laudatio bedient. Wir haben uns wirklich nicht abgestimmt, mein Konsemester, Freund Wolfgang Gerock und ich. Also der Philologe, der sich mit der Laudatio e contrario operieren bedient, der wird zunächst über das Altern Revolte und Resignation nachlesen, Jean Amerys grandiosen Kolleg, grandiosen Essay. Das dritte Kapitel, der Blick des anderen mit dem Bleistift in der Hand. Ein Kapitel, das in der Entlarvung jener Nobelkreise, so Amery, kulminiert, die sich ein Leben lang machtgierig und ruhmbesessen nur ans Haben gehalten haben und darüber das Tag und Stunde überdauernde Sein vergaßen, das allein Würde und Bedeutung in Saecula Saeculorum verbirgt. Die älteren Männer in unserem Fach, sagen die jungen Physiker, erfreuen sich der offiziellen Ehren, aber die Entdeckungen machen wir, so Amerie, die Leute zwischen 25 und 35. Hinter den silberhaarigen Kapitänen mit der unverwüstlichen Arbeitskraft stehen als Souffleure die brillanten jungen Männer, auf die es ankommt, und ihren schärferer Intelligenz die Alten sich in mehr oder minder guter Haltung beugen. Der berühmte Professor, der intellektuell schon überholt ist von einem 30-jährigen Assistenten und nur noch Auszeichnungen und Ehrendoktorate kollektioniert, er spielt genauso seine vorgeschriebene Rolle wie irgendein in großen nationalen Fragen sein starres, aber voraushörbares und darum manipuliertes machtvollsprechender Magnifizenzkreis Gefangener seiner Vergangenheit. Ein tief trauriger, melancholischer, aber auch ungerechter und provokanter Traktat. Diese Meditation über das Alter Jean-Méries, die zumal jene dem Gespött preisgibt, die von Mode zu Mode, von Event zu Event getrieben, noch immer die alerten Tausendsassas spielen und dabei Rollen mimen, die sie längst nicht mehr ausfüllen können. In unserer Jugend, provokant, in unserer Jugend pflegt es zu mich zu beißen, sagt nachts die liebeslüsterne Frau zu ihrem Mann, die irgendetwas von einem harten Arbeitstag murmelt und zur Kalamität ehelicher Lust nicht aufgelegt ist. Als sie aber weiter verführt und verlangt, dass er wiederum verführt werde, gibt er resigniert bei: "All right, give me my teeth." Wer kennt sie nicht? Die juvenilen Spiele der Matadore von gestern auf dem Bildschirm und bisweilen sogar auf Kongressen. Welch ein Glück, dass es zumal unter Ärzten auch noch die anderen und es sind nicht wenige gibt, die sich nüchtern und bescheiden zunächst einmal als Sachwalter der Humanität verstehen. Mögen die jungen Leute, sagte mir vor vielen Jahren der Röntgenologe Walter Frommold, Computerausdrücke müheloser als ihr Chef lesen. Am Sterbebett der Altbäuerin wacht dennoch der Ordinarius. Jean-Marie irrt. Sie bleiben unbekümmert, umwoben, standhaft, die wahren Meister. Lernbereit, nachdenklich und aufmerksam hier kritisch dort zustimmend verfolgend, was die Nachfahren sagen. Preisen wir an diesem Tag, der dem Promachos Hans Erdbock gilt, jedoch nicht nur die Wissenschaftler, sondern auch die Künstler, die in die Schule der großen Meister gegangen sind und sie auf den Weg Rembrandts, Liebermanns und Verdis begeben haben. Verdi, der am Ende seines Lebens den Musikern, ohne deren Hilfe er sein Werk nicht hätte vollbringen können, ein Altersheim, die Casa di Riposo, schenkte. Und erinnern wir uns, ein Beispiel, das stellvertretend für viele andere steht, des von Modestia und Dignitas bestimmten Abschieds Richard Strauss am Abend, am Tag einer Orchesterprobe der Oper Danae. Kurz nach Beginn des Stücks schrieb später der Regisseur Robert Hartmann, betrat Strauss den verdunkelten Zuschauerraum des Festspielhauses und setzte sich nach seiner Gewohnheit zu mir an den Regietisch. Nach dem Verklingen der letzten Töne vergingen Augenblicke tiefsten Schweigens. Richard Strauss trat an die Orchesterbrücke und grüßte die Philharmonika mit tränenerstickter Stimme. Vielleicht sehen wir uns in einer besseren Welt wieder. Zu weiteren Worten fehlt ihm die Fassung. Betroffen und ergriffen verharrten die Anwesenden, als er, behutsam von mir geleitet, den Zuschauerraum verließ. Aún aprendo. Ich lerne noch immer. Das heißt, für Hans Eert Bock, geleitet von den Großen seiner Zunft, die Kluft zwischen dem Gestern und dem Morgen zu schließen, die Meister zu verehren und Kontinuität schaffend, Schülern und Enkelschülern zugleich als Lehrende und Belehrter in immer neuen Konstellationen zu begegnen. Du hast das beschrieben, Wolfgang. Und zwar dies alles unfeierlich, nicht magistral, sondern neugierig. Noch im Alter ein Freund unter Freunden, der keine Tugend über die Amicitia, die Freundschaft, stellt. Ach, hätte ich sie doch schon gekannt, als ich Hilfsassistent am philologischen Seminar der Universität Tübingen ein Proseminar über Ciceros Dialog Laelius hielt, dessen Esprit der Meister in späteren Jahren zu wieder und wieder kolportierten Bonmots rinnen ließ. Auch in diesem Punkt einen der großen alten Meister Max Liebermann verwandt, dessen Spätwerk man denkt an die Heimkehr des Tobias im Zeichen malerischer Universalität steht. Alles fügt sich zu allem. Und er zu gleicher Zeit ein Cousin aller Hans Eert Bock war. Als ein Parvenu der Berliner Society, ein Lebemann und Schwadronneur, den großen Meister eines Tages fragte, ob er ihm seine fünfte Gattin, wie er sagte, vorstellen dürfe, antwortete Liebermann: Die fünfte, ach wissen Sie, die überschlag ich. Das hätten Sie, lieber Herr Bock, in vergleichbarer Situation gewiss nicht sagen, aber vielleicht denken können. Jenen Hörern zum Vergnügen, die wie ich dankbar sein können, ihren Weg zumindest aus der Ferne verfolgt zu haben. Unvergesslich der Augenblick, als ihr Schüler Manfred Eckstein, dessen ärztlicher Kunst und Humanität ich in dieser Stunde sehr bewegt und nachdrücklich gedenke, mir während eines schweren Asthmaanfalls auf meine Frage, was ich tun könne, um wie eingeschränkt auch immer weiter zu leben, bedeutete, sehr sanft, ich erinnere mich genau, er nahm meine Hand, mein Chef würde jetzt sagen, lieber Herr Jens, verzichten Sie, so schwer es Ihnen fallen mag, auf jede Form von Selbstmitleid. Führen Sie auch künftig ein von Freude bestimmtes asketisches Leben. Vertrauen Sie Hans Eert Bock. Nun, der Ratschlag fiel mir nicht schwer. Aún aprendo war auch für mich zeitlebens eine gute Devise. Das Lesen ließ dann jedenfalls die Anfälle vergessen, wenn es so vergnüglich wie in den letzten Monaten war, als ich ihre zu Essays gefügten Opera Omnia las, verehrter Herr Bock. Die Facharbeiten überforderten mich. In der Studie über Adenozytose bin ich bei den Krankengeschichten verweilt, die freilich entzückten mich. Und als ich im Bann der Plurima Lectio ihren Lebensweg aus zwei, zugegeben durchaus ungewöhnlichen Perspektiven verfolgte, wie ein Zwerg der mittelalterlichen Überlegungen zufolge weiter sieht als der Riese, da er auf dessen Schultern hockt, begann ich meine eher artistischen als wissenschaftlichen H.E. Bock-Überlegungen, indem ich in ihrem Geburtsort, Waltershausen, sie mit zwei Männern konfrontierte, die später für den Sportpädagogen hohe Bedeutung gewannen: Christian Gotthilf Salzmann und vor allem Johann Christoph Friedrich Gutsmuth, der, so erfuhr ich im Lauf meiner Lektüre, im Ortsteil Walter-Rödingen, Waltershausen, den ersten deutschen Sportplatz, eine Art Gymnastikzentrum, offenbar angelegt hatte. Vortrefflich geeignet für den von seinen Expeditionen mehr und mehr entzückten Leser, um zeitüberspringend von Rödingen aus Hans-Erd-Bock-Studie Arzt und Sport zu studieren, die ihm hier Erkenntnisse vermittelte, von denen die Philanthropisten zu Salzmanns und Gutmuths Zeit nur träumen konnten. Wer hätte in der Schnepfenthaler Geist und Körper in gleicher Weise fordernden Erziehungsanstalt damals schon ahnen können, dass so ihr zwei Jahrhunderte später lebende Stadtgenosse Hans Erhard Bock, fettleibige sechsmal so oft an Nierensteinen, viermal so oft an Gallensteinen, dreimal so oft an Zuckerkrankheiten und zweimal so oft an Schlaganfälle erkranken wie Normalgewichtige. Magere haben zweimal so viele Magenleiden und früher viermal so viele Lungentuberkulose wie Normalgewichtige zu befürchten. Der Idealtyp dürfte der schwimmtüchtige Zehnkämpfer sein. Fazit: von Salzmann und Gutsmuth stelle ich mir vor 200 Jahren unter nachhaltiger Akklamation unterstrichen, die Erfolge einer systematischen Leibeserziehung liegen nicht nur auf körperlichem Gebiet, sie kommen dem Geist zugute. Der Ungeübte wird müde von der körperlichen Betätigung, der Geübte frischer und leistungsfreudiger. Nachzulesen in dem von Helmut Plessner, Hans-Erhard Bock und Omo Grupe edierten Band Sport und Leibeserziehung. Der Weg des auf Maitre Bocks Spuren nach und fortlesenden Laudators geht indessen weiter. Von Waltershausen nach Gotha, auf dem Velociped, dessen Gepäckständer Bücher beschwert ist. War es am Ende, fragen wir uns, und versuchen vom Rad absteigend und in sporthistorischen Schriften blätternd, die Frage zu beantworten, ob es der große Salzmann selbst war in Waltershausen, der den ersten Turnplatz schuf, und sein Mitarbeiter Gutsmuth, ATB, wir kennen uns aus, habe ihn nur erweitert. Meditationen über das Verhältnis von Sport und Medizin halten den Spurengänger und Laudator, man will ja dem Jubilar gerecht werden, weitlich auf. Aber dann erreicht er der Spiritualität in gleicher Weise wie der Leiblichkeit das ihr gegeben, schließlich doch Gotha. Lässt sich an der Grenze von Kunst und Wissenschaft in den Bannkreis, wie haben Sie gesagt, des großen Flitter ziehen, jenes Thüringer Pädagogen, den Hans-Erhard Bock vor 20 Jahren aus Anlass seines eigenen Geburtstags als Senior der Festversammlung feierte, kehrt im Ernestinum Illustra ein, dem Gymnasium des künftigen Arztes, und zollt, wiederum zurückblickend, dem ortsansässigen guter Humanisten Martianus Rufus Respekt, einem weltoffenen Streiter gegen jede Form von dumpfer Scholastik, dessen Hauptgebiet später für seine Nachfahren verpflichtend werden sollte, die Erziehung und Ausbildung junger Menschen vor 200 Jahren in Gotha gehört. Bleiben wir noch ein wenig in Gotha, im Ambiente ernstes Frommen, eines friedfertigen Homo Societatis, lässt sich gut sein. Wir haben Muße im gelehrten Kalender Josef Kürschners, der in Gotha geboren wurde, nachzuschlagen, was Hans-Gerhard Bock alles publiziert hat, und machen uns Gedanken über die Frage, ob der Quintaner vielleicht die Einäscherung Bertha von Suttners, der Gefährtin aller gegen den Tod ankämpfenden Ärzte, miterlebt hat. Drüben in Waltershausen, der erste deutsche Sportplatz. Hüben in Gotha das älteste deutsche Theater. Salzmann und Konrad Ekhoff, der Vater der deutschen Schauspielkunst. Die Medizin, die Musen seit an seit, als Hans Erhard Bocks gute Paten. In der Tat, die Gedanken des Laudators führen im Schattenmantel eines Hundertjährigen in die Weite. Doch die Zeit ist bemessen, dem Tagtraum eine Grenze gesetzt. Wir eilen per Auto nun weiter, lass Marburg, München und Jena, Studienort des Juvenes Illustres, links liegen, die Vaterstadt des Lobredners Harmonia lockt. Der Name des ersten akademischen Lehrers, vom bleibenden Einfluss Karl Hegler, in St. Georg und nicht in Eppendorf tätig, das führte denn doch gar zu hoch hinaus. Der Name Hegners wird genannt sein, dazu gesellt sich in Bock'schen Studien nur stiefmütterlich behandelt der Internist und Chirurg Ludolf Brauer, ein Stilist von hohem Grade. Seine Beschreibung der Gärten im Eppendorfer Krankenhaus ist ein Meisterstück gelehrter Kunstfertigkeit. Bock und Brauer, eine aparte Konstellation. Beide sind durch Jahrzehnte voneinander getrennt, Rektoren der Marburger Philipps-Universität gewesen, Magnifizenzen, die über den Pneumothorax oder die Anämie dozierten. Eine illustre Phalanx, fürwahr. Hegler, Brauer, später Franz Vollhardt, dessen Erinnerungen unser Jubilar mitediert hat, per Ärger eines Ärztes, den Bock in seinem Nekrolog an 1950 wohl den originellsten unter den europäischen Klinikern nannte. Welch ein Geistergespräch. In Lukians Weise ließe sich da imaginieren. Ein Kolloquium Medizinale, in das sich die Tübinger Kollegen einfügten. Utriusque generis, beiderlei Geschlecht, setze ich etwas zaghaft hinzu. Sehr viele Damen habe ich unter ihren Schülern nicht gefunden. Vielleicht habe ich nicht genau zugehört, aber ich denke doch. Also die Mediziner fügen sich ein, um über die hohe Kunst der Differentialdiagnostik im Zeitalter höchst entwickelter pathologische Grundvorstellungen zu diskutieren. Sprachkundige Hippokratiker zuhauf, die schon vor 20 Jahren zu ihren Ehren in Prosa und Vers bewiesen, dass auch der Bereich der Medizin Bestandteil einer Literatur sein kann, die sich nicht auf die Belletristik beschränkt. Es wird hohe Zeit, denke ich, dass Germanisten sich endlich mit begnadeten Écrivains vom Schlage jenes Rudolf Virchow beschäftigen, den manche ihrer Fachvertreter bis zum heutigen Tag leider immer noch als Virchow vorstellen. Empfehlen Sie mich bitte Ihrem Herrn Warter, pflegte Karl Valentin zu sagen. Virchow, nicht Virchow. Kein Zweifel, auch der hundertjährige Sprachkünstler, Hans Richard Bock, leidet bei solcher Artikulation und sei deshalb gebeten, seine Unabrendo künftig auch in den Dienst sachgemäßer Sprachgebung auf eigenen Gefilden zu stellen. Und damit endet unsere Reise auf den Spuren eines Meisters gelehrter Unterhaltlichkeit, die in Waltershausen begann und in der Tübinger Spemannstraße endet. Der Schreibwerkstatt, wo Tag für Tag epistolographische Zauberwerke entstehen, geschliffene Sendschreiben an alle Welt, oft geprägt von jener Eigenschaft, die Fontane die humanste nannte, der Selbstironie. Briefe, die den Blick des Lesers am Ende von Schwabe nach Thüringen zurückschweifen lassen, zurück zu Martin Luther, der das 38. Kapitel des Buchs Jesus Siras zitierend die Sachwalter der hippokratischen Kunst mit den Worten rühmte: Du sollst den Arzt ehren, denn man kann sein nicht entraten, und Gott hat ihn gestiftet, denn von ihm kommt alle Hilfe. Vom Schnarrenberg und der Waldhäuserhöhe gleitet der Blick noch einmal nach Gotha, der Stadt, in der vor 400 Jahren, anno 1503, 500 Jahren, der Bürger und Pädagog, Anwalt der Humaniora und Aufklärer Martianus Rufus sein Haus bezog, dem er den Namen Beata Tranquillitas gab. Glückselige, dein zweite ausstrahlende Stille. Beata Tranquillitas. So, verehrte und liebe Herr Bock, könnte auch Ihr Refugium in der Spemannstraße 18 heißen. Dort verneigt sich der Spurenleser und Laudator vor Ihnen, stellvertretend für die vielen, die im Zeichen der Summen Abrendo ihre Schüler sind, weil sie ihnen beispielgebend über Jahrzehnte hinweg den Gewinn des Alters vorgelebt haben, der in ihrer Weise geschaffen unverwechselbar und einzigartig ist. Thank you.